Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track, der ersten Podcast-Folge im Jahr 2026. Ich wünsche euch allen natürlich auch noch ein frohes neues Jahr. Ich glaube, das kann man dann auch noch sagen am 6.1. Ja, ich finde schon. Das kann man auf jeden Fall noch machen. Genau, und spannendes Jahr. Insbesondere, wenn wir natürlich auf die Formel 1 schauen. Mit einem neuen Reglement geht es dann nämlich dann in diesem Jahr los. Jetzt kommen noch so ein, zwei Podcast-Folgen so ein bisschen noch zum Thema Rückblick, bevor es dann so ein bisschen auf das Aktuelle wieder hinzugeht. Ab dem 15.01. können wir dann auch langsam mal die ersten Autopräsentationen erwarten. Also vielleicht präsentiert auch schon jemand eher, aber ab dem 15.01. wissen wir, dass dann unter anderem, glaube ich, Red Bull das neue Auto präsentieren wird. Ende Januar geht es dann ja auch schon wieder weiter bezüglich der Testfahrten in Barcelona. Ich kann ja noch mal ganz kurz schauen. Ich hatte mir das irgendwann sogar auch mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das hier noch ist. Ein Augenblick, Leute. Naja, auf jeden Fall Ende. Vom 26.01. bis zum 30.01. wird es ja die Barcelona-Tests geben. Auch wenn wir da, auch wenn diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden. Ab dem 11. Februar bis zum 13. Februar wird es dann nochmal die Tests im Bahrain geben. Und ab dem 18. bis zum 20.02. wird es dann auch nochmal die Tests im Bahrain geben. Also da gibt es dann auf jeden Fall auch wieder ordentlich Input. Und wir sehen dann auch endlich mal die neuen Autos auf der Strecke. Da ist man ja auf jeden Fall auch schon sehr gespannt drauf. Also ja, freuen wir uns da auf jeden Fall drauf. Die Fahrer jetzt aktuell auf jeden Fall noch im Urlaub. Man sieht da so die ein oder anderen Urlaubs- und Weihnachts- und Winterbilder. Ich glaube, relativ viele sind auch im Warmen unterwegs dieses Jahr. Aber auch viele natürlich in den Bergen, im Schnee. Ich habe da so unterschiedliche gesehen. Ich glaube, Norris, Verstappen waren viel so im Warmen unterwegs auch. Und Leclerc, Gasly, die waren auch in den Bergen unterwegs auf jeden Fall. Also man hat da ja so ein paar Fotos gesehen. War auf jeden Fall ordentlich was los bei jedem, muss man sagen, bevor es dann ja auch so langsam jetzt wieder in den Arbeitsalltag geht, auch für die Fahrer. Und genau, wie schon gesagt, diese und vielleicht auch noch nächste Podcast-Folge soll es auch so ein bisschen um die letzte Saison gehen, um die Saison 2025. Eins fehlt nämlich auf jeden Fall noch und darum soll es nämlich in dieser Podcast-Folge jetzt gehen, und zwar um deine Thesen, die ich Anfang der Saison, also Anfang 2025, aufgestellt habe. Die wollen wir natürlich jetzt mal auflösen und mal schauen, inwieweit die sich bestätigt haben oder inwieweit ich da auch manchmal echt daneben lag. Also klar, bei den Thesen geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man vielleicht auch so ein bisschen was hat, weil man sich so denkt, da muss auch viel passieren, dass das passiert. Aber trotzdem, also ich habe ja jetzt schon mal alle durchgeguckt. Also da sind auf jeden Fall ein paar dabei, wo ich schon auf jeden Fall, würde ich sagen, nah dran war. Bei ein paar war ich aber auch weit weg. Deswegen ist so ausgeglichen, würde ich sagen. Aber auch in diesem Jahr wird es natürlich wieder die Thesen geben. Diesmal wahrscheinlich sogar noch etwas schwerer, weil man nicht so ganz wirklich sagen kann, wer wie gut sein wird. Aber das macht es dann ja gleichzeitig auch irgendwie wieder so spannend. So, und jetzt haben wir schon sehr viel geredet und jetzt wollen wir dann auch mal auf die Thesen zu sprechen kommen. Und wir fangen einfach mal mit der ersten These an. Und die ist tatsächlich, dass Kimi Antonelli sich einen Sieg holt mit Mercedes. Ja, nicht so ganz richtig, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es komplett aus dem Himmel gegriffen ist. Man kann jetzt nicht sagen, dass Kimi Antonelli super nah dran war an einem Formel-1-Sieg. Ich glaube, das wäre etwas übertrieben, aber er hat es durchaus das ein oder andere Mal aufs Podium geschafft. Und sein Highlight-Wochenende war, glaube ich, schon Brasilien, wo er sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen sich den zweiten Platz holen konnte und da wirklich auch eine starke Performance gezeigt hat und insbesondere eben auch schneller als George Russell war. Und was man, glaube ich, auch das ein oder andere Mal vergisst, was aber auch auf jeden Fall... Ja, es war kein Sieg, aber was eine gute Ausgangslage war für ihn, das war die Sprintpole in Miami auf einer Strecke, die er eben auch nicht kannte, auf einer Strecke, die keine Fehler verzeiht, da war er auf jeden Fall auch stark unterwegs und deswegen waren das dann schon so seine Highlights und es war jetzt kein Sieg direkt, aber ja, die Podien, die hat er dann trotzdem erreicht und deswegen, glaube ich, war es am Ende auch für Kimi Antonelli, habe ich schon mal in den letzten Podcast-Folgen angesprochen, durchaus ein erfolgreiches Jahr und ja, also die These hat sich nicht direkt erfüllt, aber ja, wie gesagt, ich glaube, man kann schon sagen, dass er relativ nah dran war mit Platz 2 in Brasilien und dem Sprintpol, hat er auf jeden Fall schon Ausrufezeichen setzen können. Dann kommen wir zur zweiten These und die betrifft Liam Lawson. Und zwar, dass Liam Lawson Max Verstappen in den ersten 5 Rennen mindestens einmal schlägt. Im Rennen, also aufs Rennen bezogen. Ja, ich muss ja sagen, also Liam Lawson war ja schon stark unterwegs. Das muss man ja schon sagen, in der Saison, wo er quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, wo er, ja, Daniel Ricciardo ersetzt hat, weil dieser verletzt war. Und da, finde ich, hat er schon eine starke Performance gezeigt. Und prinzipiell war er im Racing Bull auch sehr konstant unterwegs und zumindest mal auf Augenhöhe mit Yuki Tsunoda, wenn nicht sogar ein Tickchen besser an der einen oder anderen Stelle. Weshalb er ja auch dann zu Red Bull gekommen ist. Und ja, so als junger Fahrer, der durchaus, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, was, einen aggressiven Fahrstil hat. Ich glaube, das kann man schon sagen, weil man das schon auch das ein oder andere Mal sieht. Hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet von ihm bei Red Bull. Er hat jetzt das Glück, dass er nochmal eine zweite Chance bei den Racing Bulls bekommen hat. Aber ich finde es auch schwierig, weil ich bin ehrlich, ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal eine Chance bei Red Bull kriegt. Und dann muss er auch zu einem anderen Top-Team wechseln. Also es ist nicht so ganz leicht. Er hat jetzt nochmal eine zweite Chance und da muss er sich jetzt beweisen. Insbesondere jetzt gegen den Rookie, gegen Arvid Lindblad, könnte auch nochmal sehr interessant werden. Genau, aber jetzt wollen wir auch nicht zu weit abschweifen. Wir sind ja weiterhin bei der These, also das ist nicht eingetreten. Er tat sich sehr, sehr schwer beim Red Bull Team. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er sich im Team nicht so wohl gefühlt hat. Dann kam es eben zu dem Abstieg quasi wieder zu den Racing Bulls, wurde eingetauscht gegen Yuki Tsunoda. Und bei den Racing Bulls hat es auch seine Zeit gebraucht, bis er wieder wirklich ankam im Team. Wurde dann zum Ende der Saison aber hin auch wieder ein bisschen besser. Trotzdem die These, dass er Max Verstappen in den ersten 5 Rennen einmal schlägt, wurde natürlich, wie wir alle ja gesehen haben, nicht erfüllt. Also er war nicht mal 5 Rennen bei Red Bull, muss man dazu sagen. Genau. Dann kommen wir zur dritten These und die betrifft einen 7-maligen Weltmeister, nämlich Lewis Hamilton, der auch, ja, Schwierigkeiten hatte in der vergangenen Saison, das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Ich habe geschrieben, dass Lewis Hamilton in seinem ersten Rennen mit Ferrari, sprich in Australien, sich sein allererstes Formel-1-Podium holt. Also, jetzt muss man natürlich dazu sagen, prinzipiell hat Lewis Hamilton sich kein Podium für Ferrari sichern können in der Saison 2025 im Rennen. Im Sprint hingegen war er ein bisschen besser unterwegs, konnte er sich unter anderem den Sprint-Sieg in China sichern. Und ich finde schon, dass man es als Podium zählen lassen kann. Trotzdem wissen wir alle, dass Lewis Hamilton sich über die Saison hinweg sehr schwer tat. Aber auch generell das Ferrari-Team war nicht da, wo man sein wollte. Und ja, da hat irgendwie immer ein bisschen was gefehlt und auch im ersten Saisonrennen, ich muss sagen, da lief es ja noch gar nicht so schlecht. Da war Ferrari lange draußen, hatte sich noch gute Chancen, lag da in Führung, aber hat halt noch einen Boxenstopp gefehlt und dann fing es wieder an zu regnen, man musste wieder auf die Intermediates und da hat man relativ viele Plätze verloren. Und dementsprechend ja, hat man dann auch so ein bisschen das Podium aus der Sicht verloren und es ging dann irgendwie ziemlich schnell für beide Ferraris auch nach hinten, wenn wir uns jetzt speziell auf den Australien-Fall konzentrieren. Aber auch so muss man sagen, dass Lewis Hamiltons Saison durchwachsen war. Da waren, finde ich, immer mal wieder gute Performance dabei, wenn ich dann mich auch an Silverstone erinnere, wo er auch eine gute Performance gezeigt hat, aber es war schlicht und weg am Ende zu inkonstant. Und es hat dann am Ende auch immer ein bisschen zu viel auf Charles Leclerc gefehlt. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt bei Ferrari weiter ablaufen wird, weil auch intern bei Ferrari unheimlich Druck herrscht. Da hat man sich viel, viel mehr versprochen. Und wir haben das ja auch gesehen. John Elkann, der sich auch geäußert hat, der die Fahrer auch nochmal in die Verantwortung genommen hat. Also da ist sehr viel Druck auf dem Kessel. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das in der kommenden Saison ja, aussehen wird. Aber die These, dass Lewis Hamilton sein erstes Podium im Rennen in Australien holt, wurde nicht erfüllt. Also man sieht, die Thesen waren immer nicht so ganz erfüllt. Also es gab immer so ein bisschen was so ein bisschen gepasst hat, aber irgendwie nicht so ganz. Aber gut, wir machen jetzt natürlich direkt weiter und zwar mit der vierten These. Und ich muss sagen, die ist auch wieder, ja, nicht erfüllt worden. Aber ich war trotzdem nah dran. Und zwar ist es, dass Oli Berman ein Podium mit dem Haas-Team holt. Und ich muss sagen, das war natürlich auch eine These. Also sorry, aber dass die wirklich eintritt, das war auch sehr, sehr optimistisch. Also da muss schon echt viel zusammenlaufen, dass ein Haas auf dem Podium steht. Das soll jetzt nicht despektierlich oder so klingen, aber der Haas an sich ist kein Auto, was aufs Podium fährt. Also da muss wirklich viel passieren. Da muss der Fahrer wirklich an dem Wochenende super sein. Da muss man vielleicht auch ein bisschen das Rennglück haben, sprich mit Safety-Car-Strategie etc. Trotzdem finde ich, dass der Haas nochmal in diesem Jahr insbesondere auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass man viel konkurrenzfähiger geworden ist, was ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung ist. Und Oli Berman hat am Ende diese These nicht erfüllt mit dem Podium, aber er konnte sich einen vierten Platz sichern. Und zwar war das ja in Mexiko, ja, wo er am Ende sich diesen vierten Platz quasi sichern konnte, wo er unter anderem gegen Max Verstappen gekämpft hat, gegen Oscar Piastri, gegen die beiden Mercedes. Also das fand ich war schon ein sehr starkes Rennen und das war schon quasi wie ein Podium, glaube ich, auch für Oli Berman. Das war ein sehr, sehr starkes Ergebnis und ein sehr, sehr starkes Wochenende und auch deutlich schneller als Esteban Ocon. Also ja, das Potenzial ist auf jeden Fall, glaube ich, auch da fürs Podium für Oli Berman. Das war die vierte These. Und damit kommen wir zur fünften. Also haben wir gleich quasi Halbzeit. Und ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, um ehrlich zu sein, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Also ich habe geschrieben, dass der WM-Kampf der Fahrer, nicht der Konstrukteur, sondern der Fahrer am Ende zwischen vier Teams sein wird. Also da finde ich ein bisschen schwierig. Also vier Teams. Ich schätze, ich bin auf Ferrari, Mercedes, Red Bull und McLaren hinaus. Also wollte ich auf diese vier Teams wollte ich hinaus. Am Ende muss man sagen, hat sich die These eigentlich nicht erfüllt, weil der WM-Kampf war eigentlich nur zwischen Red Bull und McLaren intern. Wenn man es jetzt ins Große und Ganze fasst, wer die realistischen Chancen auf den Titel hat, dann kann man Mercedes und Ferrari irgendwie noch mit dazuziehen, weil sie zu den Top-Teams gehören, die besten Chancen haben, aufs Podium und in die Punkte zu fahren. Ich würde es aber jetzt nicht unbedingt direkt als WM-Kampf bezeichnen, weil für mich war jetzt sowohl Ferrari als auch Mercedes nie direkt im WM-Kampf der Fahrer vertreten. So realistisch muss man einfach mal sein. Max Verstappen hat es irgendwie noch geschafft, sich zurückzukämpfen und dadurch hatten wir einen zwischen Red Bull und McLaren. Also ich würde sagen, dass wir zwischen zwei Teams einen WM-Kampf hatten und einmal halt diesen internen Kampf bei McLaren. Aber zwischen den vier Teams eher nicht, dementsprechend nicht erfüllt. Ja, also die ersten fünf Thesen liefen erstmal nicht so ganz gut. Aber Leute, es kommen gleich welche, die sich bewahrheitet haben. Und zwar die sechste These. Und zwar ging es dabei... Genau, die sechste These hat sich erfüllt. Ich war gerade nur bei einer anderen These, die sich auch erfüllt hat. Aber egal. Und zwar, dass die WM der Fahrer sich frühestens im vorletzten Rennen entscheiden würde. Und das war dann ja der große Preis von Katar. Da hat sich die WM nicht entschieden, aber dafür im letzten Rennen. Und es wurde ja frühestens im vorletzten Rennen und sollte also möglichst lange spannend bleiben. Und das hatten wir auf jeden Fall, diese Spannung, weil sich die WM schlussendlich erst im letzten Rennen, ja, entschieden hat und dementsprechend ist die These erfüllt. Check. Yes. Also, nicht alles komplett aus der Luft gegriffen, muss man sagen. Ich habe dann doch nochmal was richtig gehabt. Ja, von der sechsten können wir dann aber eigentlich auch direkt zu der siebten These kommen. Und zwar zum großen Preis von Silverstone. Ich habe nämlich gesagt, dass der große Preis von Silverstone mit, oder ja, eigentlich das beste Rennen der Saison wird. Und das ist natürlich eine ziemlich, ja, also schon eine subjektive Sichtweise, ob man jetzt sagt, dass der große Preis von Silverstone das beste Rennen war. Für mich, muss ich sagen, ist die These aber schon erfüllt, weil ich finde, dass Silverstone definitiv ja, ein sehr, sehr, sehr spannendes Rennen war. Und vielleicht von mir aus nicht alleine zu den spannendsten Rennen der Saison gehört, aber definitiv mit zu den spannendsten und besten Rennen der Saison zählt. Also Silverstone, wir hatten ein durchaus überraschendes Podium. Wir hatten einen WM-Kampf zwischen Piastri und Norris, der von dieser Strafe von Piastri natürlich Norris in Pole Position für seinen Heimsieg gebracht hat. Also es war ordentlich feiern. Nico Hülkenberg, wie gesagt, auf dem Podium. Wir hatten super spannende Wetterverhältnisse, viele Wechsel, Safety-Car-Phasen. Wir hatten einen spannenden Start, weil gleich einige auf die anderen Reifen gewechselt sind. Also wir hatten sehr, sehr viel Spannung durch Reifen, Strategie, fahrerische Klasse, Fehler und solche Dinge. Und deswegen finde ich, dass man Silverstone definitiv zu den spannendsten Rennen der Saison zählen kann. Da gehören auch noch andere mit dazu. Spontan fällt mir jetzt noch Ungarn ein als Strategiespielchen, muss ich sagen. Keine Ahnung, ich fand Österreich auch immer ganz gut. Und da sind auch noch ein paar andere Rennen auf jeden Fall mit dabei. Australien mit dem Auftakt, die ja auf jeden Fall auch sehr spannend waren. Wir hatten das Comeback in Brasilien von Max Verstappen von hinten auf Platz 3 aufs Podium vorgefahren. Also da waren auf jeden Fall viele spannende Rennen mit dabei, aber ich finde schon, dass Silverstone immer ja ein sehr besonderes Rennen ist und oft zu einem guten, zu den besten Rennen der Saison gehört, weil die Strecke und die Fans und die Verhältnisse und einfach alles das einfach, ja, das auch erlauben. Dann kommen wir zur achten These, und zwar geht die um Nico Hülkenberg, denn Nico Hülkenberg holt sein allererstes Podium in der Formel 1 und tatsächlich hat sich diese These erfüllt, denn wenn wir schon gerade mal bei Silverstone sind, dann können wir da eigentlich auch direkt bleiben, denn Nico Hülkenberg konnte sich dann in Silverstone, klar mit auch ein bisschen Strategie, Glück und dem Regen und sowas, welcher ihm auf jeden Fall geholfen hat, aber auch durch sein fahrerisches Können im Regen, sich ja seinen allerersten Podiumsplatz sichern, Podiumsplatz 3, in Silverstone und ja, das war doch einfach richtig schön mit anzusehen, wie er sich da auch gefreut hat, die Familie, dieses Team, was sich echt, ja, was ordentlich gefeiert hat und dementsprechend ist die These auch erfüllt. Neunte These und somit die vorletzte, und zwar haben wir da einmal, dass Lando Norris am Ende in der WM vor Max Verstappen steht. Das war jetzt nicht punktuell direkt gesagt, dass Norris Erster wird und Verstappen Zweiter. Es hätte auch sein können, dass Piastri Erster ist, aber Norris Zweiter und Verstappen Dritter. Am Ende ist es erfüllt, denn Lando Norris ist Weltmeister. Damit steht er über, ja, steht er vor jedem Fahrer in der WM, weil er sich den Titel geholt hat. Und ja, so viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Die These ist also falsch. Check. Und dann kommen wir schon zur letzten. Und zwar, dass es in den ersten 10 Rennen mindestens zu einem Fahrerwechsel kommen wird. Ich habe damals, glaube ich, ich weiß es nicht genau, zumindest, glaube ich, es nicht näher definiert, inwieweit es zu einem Fahrerwechsel kommen kann. Sprich, dass einfach ein Fahrerwechsel innerhalb der Formel 1 kommt oder dass ein komplett neuer Fahrer, der nicht in der Formel 1 war zuvor oder der nicht zu den 20 Fahrern gehört hat am Saisonanfang, wieder in die Formel 1 kommt. Aber wir hatten eigentlich beides. Wir hatten den Wechsel bei Red Bull und mit dem Racing Bulls, also den Tausch zwischen Liam Lawson und Yuki Tsunoda. Das war quasi der Wechsel innerhalb der Formel 1. Und wir hatten aber das Thema mit Jack Doohan und Franco Colapinto. Jack Doohan geht aus der Formel 1 von den 20 Fahrern am Anfang und Franco Colapinto hat zwar schon, war schon Teil der Formel 1, aber ist wieder neu in die Formel 1 dazugekommen, hatte vorher keinen Vertrag. Und somit hatten wir da auf jeden Fall eigentlich dann auch quasi direkt gleich zwei Fahrerwechsel. Also auch diese These haben wir erfüllt. Check. Also mit meinen Thesen zur zweiten Hälfte, also so die letzten fünf, die waren auf jeden Fall ein bisschen, ja, waren mehr erfüllt, würde ich sagen, als die ersten fünf. Aber ja, ich finde das trotzdem immer mal ganz spannend, nochmal zurückzuschauen, wie man sich so die Saison vorstellt und wie sie dann am Ende wirklich war, weil ich finde schon, dass man da auch so ein bisschen was rauslesen kann. Zur Saison 2026 wird es dann natürlich auch wieder meine Thesen geben. Das wird dann aber erstmal so, also da warten wir noch ein bisschen ab. Ich brauche da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für und will vielleicht auch mal die ersten Tests abwarten, damit man auch so ein kleines Bild auf jeden Fall schon mal hat, weil sonst, glaube ich, würde ich das echt sehr, sehr schwer finden. Und dann haben wir nächstes Jahr gar nichts erfüllt. Das wäre ja auch blöd, ne? Also, ja, genau. Das war's also für diese Podcast-Folge. Ich würde sagen, damit kommen wir langsam eben zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.